Herzlich willkommen bei Wolf on Tour Podcast. Ich habe heute wieder den lieben Wolfgang Packi bei mir und wir haben das letzte Mal uns unterhalten über das Thema Rücken. Wer den Wolfgang gar nicht kennt, schaut mal rein. Wir haben auch schon einen Podcast aufgenommen, wo es mehr so um deinen Vater, dein Leben ging und so weiter. Und jetzt heute wollen wir sprechen über das Thema Schulterschmerzen, Impingement, solche Dinge und versuchen mal ein sehr komplexes medizinisches Thema, ohne etwas zeigen zu können, in einem Podcast abzuhandeln. Gar nicht so einfach. Schön, dass du da bist, Wolfgang.
Hallo Wolf, schön wieder hier zu sein. In der Tat gar nicht so einfach. Die Schulter ist sehr kompliziert und gehört auch nicht zu meinen Lieblingsthemen, aber trotzdem sehr relevant, da doch sehr viele Menschen Schulterschmerzen haben und auch hier Operationen leider häufig nicht der Weg zum Glück sind. So ein Kernproblem in unserem Bewegungsapparat, was im Grunde genommen für die meisten Schmerzen von Kopf bis Fuß zutreffend ist, ist, dass wir unseren Körper nicht so verwenden, wie ihn der liebe Gott sich mal gedacht hatte, beziehungsweise die Evolution mal geplant hatte. Und dazu gehört halt auch die Schulter. Unser moderner Alltag ist überwiegend sitzen geprägt und die meisten von uns hocken sehr viel am Computer und haben da ja im Grunde genommen eine Schulterfunktion, die irgendwo von 10-20% der natürlichen Amplitude, der natürlichen Funktion entspricht. Ein bisschen flapsiger ausgedrückt, wir werfen halt keine Speere mehr. Ich glaube, im Alltag bewegt eigentlich niemand seine Schulter mehr richtig durch. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen vorgemacht, aber das können Sie ja einfach selber mal in die Hand nehmen oder machen. Einfach mal den Arm mal wieder einmal komplett bewegen und da merken Sie schon, wie schwer uns das allen fällt. Und das findet die Schulter halt nicht so toll.
Ja, ich muss sagen, Schulter ist mein absolutes Lieblingsgebiet. Ich kann auch sagen, warum. Schulter ist brutal komplex, aber wenn du die Schulter mal durchschaut hast, sage ich mal, also wenn man dieses komplexe Konstrukt von vielen Muskeln, die miteinander spielen müssen, das Gelenk, was am wenigsten wirklich knöchern in irgendeiner Form geführt ist, sondern wirklich rein muskulär und über Bandapparate, dann kannst du halt Schultern wahnsinnig geil in den Griff kriegen. So, ne? Und dadurch ist eigentlich die Schulter, auch wenn es das anspruchsvollste Gelenk so ist und du brauchst die meisten Übungen dafür, also wenn du mal jetzt eine Schulter in allen Richtungen beweglich kriegen möchtest, dann brauchst du schon so locker 10 verschiedene Übungen, eher ein bisschen mehr. Und das macht das Ganze halt sehr komplex, aber auf der anderen Seite hast du so krasse Erfolge damit einfach, ne? Weil die Schulter ist ja dadurch, dass eben die Gelenkflächen und so nicht die Riesenrolle spielen, auch bei starken Arthrosen und sowas super gut wieder hinzukriegen, wenn man weiß wie. Also deshalb mag ich Schulter gerne.
In der Tat hast du da etwas mit meinem Vater gemeinsam, der die Schulter auch sehr, sehr faszinierend fand. Da kann ich eine etwas schauerliche Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Denn über Jahre, weil es eben meinen Vater so fasziniert hat, er ist ja mittlerweile tot, weil ich glaube, legal war das nicht. Wir hatten
ist verjährt.
Ja, er hat nämlich im Kühlschrank in der Küche, im Gemüsefach, in einer Colossa-Tüte, gibt es ja gar nicht mehr Colossa, eine Schulter gehabt, eine plastinierte, die er immer wieder rausgeholt hat und darüber gebrütet hat. Eine menschliche, eine echte. Das waren so meine Kindheitserinnerungen.
Grüße gehen raus an deine Frau, die ist doch Therapeutin, oder?
Meine Frau ist Psychologin, ja.
Die kann jetzt wieder, hat sie wieder was zum Aufarbeiten mit dir.
Die Schulter ist ein wahnsinnig komplexes, interessantes Gelenk, das auch bei den Operationen häufig simplifiziert wird, wie das ja so häufig bei den Gelenkersatzoperationen gemacht wird. Man muss auch sich hier mal mit der Funktion der Schulter auseinandersetzen. Ich glaube, es ist für jeden Menschen interessant, sich einfach mal so die Anatomie von den Gelenken anzugucken, indem man einfach mal bei Google Anatomie Schulter eingibt und einfach mal schaut, wie viel Muskulatur so eine Schulter einfach bewegen. Gerade die Brustmuskulatur, die wir ja auch gerne verkürzen, auch gerne im Sport aktiv verkürzen. Unser Idealbild sind ja diese dicken Brustmuskeln, die zwar schön aussehen nach unserer Vorstellung, aber funktionell nicht immer clever sind. Wenn man sich mal so den Brustmuskel anguckt in der Anatomie und sieht, wie der an der Schulter verankert ist und dann überlegt, wenn wir den jetzt aktiv verkürzen, wie verändert sich die Beweglichkeit und die Funktion von so einem Schultergelenk? Dann ist es eigentlich nicht so clever. Man sollte versuchen, immer ein möglichst vielseitiges Training einzubauen, um eben nicht das Gelenk einseitig zu limitieren in seiner Funktion. Da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, was das Training betrifft. Das ist mehr dein Metier. Wir sind ja im klinischen, im therapeutischen Setting primär beheimatet, wie man das rundum gut trainieren kann. Den Ball würde ich dir dann gleich zuspielen. Aber einfach mal sich so eine Anatomie anzugucken, ist immer sinnvoll. Dann kriegt man viel besseres Verständnis von so einem Gelenk, als nur wenn man Röntgen oder ein MRT sieht. Dann sieht man zwar die Struktur, aber man sollte auch die Funktion im Kopf haben. Und das wird da häufig nicht getan.
Ist natürlich bei der Schulter wahnsinnig komplex, weil du eben einmal den Arm zum Schultergelenk hast, also zum Schulterblatt, aber auch das Schulterblatt mit dem Rumpf so krass interagiert. Und eben auch, wenn wir dann schauen, das Schulterblatt teilweise halt auch mit der Hals-Nackenmuskulatur interagiert, also so Stichwort Levator Scapulae. Du hast dann durch deine sitzende Haltung, hast du immer den Geierhals und dann verkürzt dein Levator, also ein Muskel, der hinten von der Wirbelsäule, vereinfacht ausgedrückt, an die Spitze des Schulterblatts geht. Und jetzt hast du diesen einen Muskel eine Fehlfunktion und dann rotiert dein Schulterblatt nicht mehr und die ganze Schulter funktioniert nicht mehr.
Richtig, ne? Schon bewegt sich nichts mehr, der Arm kommt nicht mehr hoch und hat einen Schmerz im Gelenk.
Die Zusammenhänge bei der Schulter mit dem System Hals, mit dem System Schultergürtel insgesamt, ne? Arm und Schulterblatt miteinander, dann Schulterblatt und Brustkorb miteinander, also dann ist die Gleitebene frei. Dann ist dann noch die Rotatorenmanschette, die Arm und Schulterblatt verbindet. Dann hast du die große Brustmuskulatur. Also du hast so eine Vielzahl von biomechanischen Zusammenhängen, die gut funktionieren müssen, dass du da schon ein bisschen zu tun hast. Und jetzt, wenn wir jetzt von hier mal, und da kommen wir nachher hin, jetzt mal drauf schauen, wie der klassische Mediziner auf die Schulter drauf schaut, dann wird halt davon sehr viel ausgeblendet, würde ich mal so behaupten. Ne? Man macht sich da halt teilweise ein bisschen einfach. Man schaut dann, Arm geht nicht hoch, es stößt was gegens Schulterdach, also der Oberarmknochen stößt gegens Schulterdach und reibt da irgendwie an der Supraspinatussehne und dann gibt man den ganzen ein schönes Wort, Impingement-Syndrom. Und dann schaut man aber nicht, warum stößt denn das zusammen? Also ist ja nicht so, dass morgens der Körper aufwacht und sagt, oh, heute habe ich mal Lust, meinen Oberarmkopf gegen das Schulterdach stoßen zu lassen. Sondern da sind ja biomechanisch Dinge schiefgelaufen im Laufe des Lebens, wo du gerade schon warst. Wir sitzen viel, Schultergürtel geht viel nach vorne. Ihr könnt mal zu Hause gerade den Test für euch machen. Nehmt mal die Schultern so weit nach vorne, wie es geht und versucht mal den Arm zu heben. Es geht nicht. Ne? Also wenn ich in so einer Protraktionshaltung bin, also die Schultern nach vorne gezogen, was wir am Computer arbeiten und sowas im Alltag immer haben, in dieser Position kann ich nicht physiologisch den Arm richtig heben. Ne? Weil dann kriege ich eine Einklemmung, weil das Schulterblatt sich nicht bewegen kann. Das ist etwas, was ihr mal zu Hause ausprobieren könnt. Und das hast du gerade vorhin beschrieben mit der Übung für die Brustmuskulatur. Das ist eine der Grundübungen, dass ich meine aufrechte Haltung im Schultergürtel reinkomme, dass die Schulter überhaupt die Chance hat, bewegen zu können. So was macht der Mediziner, der sagt, oh, da oben ist eng, mach mal eine Impingement-OP. Wir nehmen mal die Hälfte vom Schulterdach weg. Wir spalten da so ein bisschen Knochen ab. wir tun mal den Schleimbeutel ausschaben, weil den braucht ja da keiner, den hat sich ja der liebe Gott oder wer auch immer, die Evolution in Jahrmillionen Jahren da total nutzlos, dass komplett der da ist.
Nutzlos, ne? So ein Scheiß.
Komplett nutzlos, brauchen wir nicht. Und dann hauen wir das alles raus und dann ist da wieder Platz und dann läuft es wieder. So, die Realität hast du ja sogar dabei als Studie, sieht leider ganz anders aus. Und deshalb, ich mag Schulter gerne, aber ich brauche halt so ein bisschen mehr Verständnis für den Körper, für die Zusammenspiele im Körper, dass ich eine Schulter gesund kriegen kann.
Ja, kleines, übrigens hier nur so ein kleiner Einwurf. Wenn die Brustmuskulatur hier verkürzt, leidet gleichzeitig unsere Brustfunktion drunter.
Ja klar, Atmung, alles.
Richtig, Atmung. Das heißt, wenn man die Schulter entlastet und den Brustkorb aufmacht, kann man gleichzeitig besser schnaufen. Was so bei meinem Leistungssportler-Coaching ganz elementares Teil ist, um die Leistung zu erhöhen. Das heißt, wenn ihr an die Schulter rangeht, dann könnt ihr gleichzeitig eure sportliche Leistungsfähigkeit erhöhen, weil ihr besser atmen könnt. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
Ist ja ein Riesenthema, ne? Auch dann, wenn du in Richtung Zwerchfell schaust und so. Und das passt trotzdem sehr gut zum Schulterthema, weil das ist auch etwas, was ich immer wieder versuche, in Schulungen und so den Leuten klarzumachen, wenn du eben, also anders gesagt, ist mit Worten gar nicht so einfach. Dass eine Schulter gut funktionieren kann, brauchst du eben eine Aufrichtung, ne? Also das, was ja unser beider Themen bei Rücken und so weiter auch immer sind. Wenn ich zu viel Spannung in der Bauchdecke habe, zu viel Spannung im Becken habe, zu viel Spannung in diesem ganzen System habe, dann habe ich diesen Zug nach oben auch in die Schultern rein und komme in dieses nach vorne, ne? Und jetzt sitzen wir wahnsinnig viel, wir haben wenig Aufrichtung im Alltag. Du hast vorhin gesagt, wir werfen keine Speere mehr. Wir haben also diese ganze Öffnung von Fuß bis oben in die Schulter eigentlich nicht mehr. Und das ist eigentlich das, wo ich ansetzen muss, wenn ich das in den Griff kriegen möchte. Es reicht nicht, die Schulter isoliert zu sehen.
Nein, überhaupt nicht.
Ich muss alles anschauen. Ne?
Wenn man jetzt mit so einem klassischen Schulterproblem zum Arzt kommt, dann macht auch der wieder reflexartig sein MRT. Und dann sieht man ja, der Gelenkspalt ist verengt, eben der Platz reicht nicht aus. Und dann die übliche Herangehensweise, um so ein Problem, so ein Impingement, so ein Verengungsproblem zu beheben, ist, indem man da mit zwei Nadeln reingeht und das eben, wie du es schön beschrieben hast, aufschabt. Diese Operation.
Schönes Wort, ja. Aufschaben.
Ja, und dann künstlich diesen Spalt wieder erhöht. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen so eine naive Denke. Man sieht, das hat sich zugezogen. Man kann es auch so ganz gut nachstellen, indem man einfach mal versucht, den Oberarm in die Schulter reinzuziehen, aktiv. Dann merkt man, wie das eigentlich geht. Und dann kann man sich auch ganz gut am eigenen Körper vorstellen, wie diese Muskulatur da hängen bleibt und die Bewegung dann nicht mehr stattfindet. Das kann man eigentlich durch einfach mal einfach mal ausprobieren, ganz gut nachvollziehen, da merkt man auch, wenn man da Spannung reinbringt, wie die Bewegung weg ist. Und damit einhergehen kommt dann auch so ein Schmerz und eben die Blockade vom Gelenk. Wenn man die Funktion einfach komplett außer Acht lässt und denkt, nur indem ich da jetzt was rausschabe, wird es besser. Ich finde das irgendwie naiv. Und die Ergebnisse dieser Operationen, die spiegeln das auch wieder. In dieser Arthroskopien, dieser Gelenksausschabungsoperation, Gelenktoilette, wie das auch gerne mal benannt wird, die sind vielerlei in Kritik.
Beides was mit Scheiße zu tun, auf jeden Fall.
Die sind in die Kritik gekommen, weil die Ergebnisse zu wünschen übrig gelassen haben. Erst hat es tatsächlich mit dem Knie angefangen. 1994 wurde meine kritische Studie zur Arthroskopie im Kniegelenk gemacht, die zu dem Ergebnis kam, dass Arthroskopien im Kniegelenk bei Arthrose-Diagnosen keine Wirkung haben. Hat damals viel Aufschrei erzeugt. Damals ist auch die Arthroskopie im Kniegelenk temporär aus dem kassenärztlichen Katalog rausgeschmissen worden. Aber das Ergebnis war dann nicht, dass die bewegungsorientierten und die physiotherapeutischen Therapieansätze gestärkt worden sind, sondern dass in den Folgejahren die Knieersatzoperationen durch die Decke gegangen sind. Und da hat man wieder einen Rückzieher gemacht, weil die Konsequenz war die falsche. Mhm. Aber es blieb nicht beim Schultergelenk, sondern 2018 wurde eine große Studie in Amerika durchgeführt, bei dem die Arthroskopie im Schultergelenk bei der Diagnose Impingement mal wirklich kritisch geprüft worden ist, bei der eine große Gruppe, 313 Patienten, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Diagnose Impingement hergenommen wurden. Eine Gruppe wurde operiert, bei einer zweiten Gruppe wurde die Operation simuliert. Da hat der Arzt einen versiegelten Umschlag auf dem OP-Tisch aufgemacht und der eine Patient wurde operiert und beim anderen wurde eine OP simuliert mit Insektion. Die Nadeln wurden reingesteckt, es gab eine Anästhesie, sogar die Geräusche wurden nachgemacht. Der Patient wusste also nicht, wurde er operiert oder nicht operiert, und eine dritte Gruppe, mit der hat man gar nichts gemacht. Es war einfach nur die Kontrollgruppe und nach 6 Monaten wurde geschaut, was ist passiert. Ja, nix. Alle 3 Gruppen waren de facto gleich. Die operierte Gruppe war 3% schmerzärmer als die anderen beiden Gruppen. Das bedeutet, diese Studie hat belegt, dass die Operation Arthroskopie im Schultergelenk bei der Diagnose Impingement einen Wirksamkeitsgrad von 0 hat. Nichtsdestotrotz ist das nach wie vor das Mittel Nummer 1 in der Orthopädie bei der Diagnose Impingement im Schultergelenk. Diese Studie wurde im Lancet veröffentlicht. Das ist Goldstandard. Was da veröffentlicht wird, ist ja wissenschaftlich einwandfrei. Das ist also definitiv nicht irgendwie in irgendwelche Alternativkreise einzuordnen, sondern das ist ganz sauberes wissenschaftliches Arbeiten. Es ist hier Placebo-kontrollierte 3 Gruppen randomisiert, was man halt so braucht, um eine seriöse Studie hinzukriegen. Die ist auch sehr prominent durch die Presse gegangen. Der Spiegel hat dazu sogar einen Leitartikel mit Titel gemacht am 17.11.2018. Durch die Fachpresse ist diese Studie sowieso durchgegangen. Das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass jeder seriöse Orthopäde diese Studie zur Kenntnis genommen hat, dass diese Operationsmethode bei dieser Diagnose eine Wirksamkeit von 0 hat. Jetzt hier in diesem Podcast haben der Wolf und ich diesen Artikel uns nochmal vorgenommen, angeguckt. Und hier steht drin, dass 2008 71.000 dieser Operationen wegen der Diagnose in Deutschland vorgenommen worden sind. 2015 ist es schon auf 92.000 hochgegangen, 30% mehr. Das war der damalige Stand der Recherche. 2018 wurde die Studie veröffentlicht. Nun 2021 haben wir 161.000 dieser Operationen in Deutschland durchgeführt. Es hat sich seit dieser Studie, seit diesem Artikel also nochmal verdoppelt. Obwohl wir wissen, dass die einen Wirksamkeitsgrad von 0 hat. Und das empfinde ich als skandalös und eigentlich auch eine Körperverletzung. Jede Operation ist immer eine Körperverletzung, aber für diese gibt man seine Einwilligung und damit ist es kein strafwürdiges Verhalten mehr. Aber wenn der Operateur weiß, dass diese Operationsmethode keine Wirkung hat und ihnen aber erzählt, sie hat eine Wirkung, und sie trotzdem durchführt, dann ist es nach meinem Dafürhalten ein strafwürdiges Verhalten, das eigentlich zur Staatsanwaltschaft gehört. Soweit würde ich in diesem speziellen Fall gerade gehen. Und das ist auch immer so ein bisschen die Kritik von mir an die Orthopäden, dass der medizinische Fortschritt oft ausgeblendet wird, um alte Pfründe so ein bisschen zu beackern. Das finde ich sehr schade.
Also meine Erfahrung mit Impingement-OPs ist katastrophal schlecht. So aus der Praxis, ne? Wo ich viele Leute im Nachgang behandeln durfte. Katastrophal. Und ist echt auch keine schöne OP. Mhm. Also mit Schmerzkatheter und so weiter und so fort. Also ist nicht so geil.
Ja, wir kriegen diese Impingement-Patienten eigentlich immer ohne OP in den Griff. Wir haben selber eine Studie gemacht
mit der liebe ich Schulter. Also wenn man die rechtzeitig kriegt, würde ich zu 100% unterschreiben.
Ja, wir haben selber gerade eine Studie durchgeführt im Rahmen von der Doktorarbeit mit der Universität des Saarlands, die jetzt demnächst veröffentlicht wird in den nächsten Wochen, wo wir auch eine Gruppe Impingement-Patienten durchtherapiert haben in der Klinik. Und wir haben die fast alle hingekriegt innerhalb von 6 Wochen bei 2 Eingriffen pro Woche. Schulter-Impingement.
Also mit Eingriff meinst du Behandlung, ne?
Behandlung, ja. Behandlung.
Das muss man dazu sagen, bevor die Leute denken, du hast dir zweimal die Woche operiert, ja.
Wobei, also Schulterpatienten gehören natürlich auch zu unseren häufigen Behandlungsbildern, aber ich würde mal sagen, dass auch ganz viele gute Physiotherapeuten, die nicht biokinematisch ausgebildet sind, Schultern gut in den Griff kriegen.
100%.
Wir in der Klinik, wir haben ja Ärzte und Physiotherapeuten, die biokinematisch arbeiten. Das ist im Grunde genommen eine Sonderform der manuellen Medizin. Das ist einfach nochmal eine sehr viel intensivere und zielgerichtete Form der nicht operativen Schmerztherapie. Wir arbeiten diagnostisch spitzer. Wir haben eigene Ärzte, die nicht operativ arbeiten und geschult sind, und eigene Physiotherapeuten, die wir speziell ausbilden in unserer Methodik, die, ich sage immer so ein bisschen flapsig, da anfangen zu arbeiten, wo der normale Physio aufhört zu arbeiten. Aber Schulter ist ein Thema, wo viele gute Physiotherapeuten unheimlich viel machen können. Also bevor man eine Schulter operiert, würde ich mich mal im Bekanntenkreis ein bisschen umhören nach einem Physio, der gut arbeitet, und dann mal schauen, wie intensiv bewegt er. Denn wenn man am Körper was verändern will, dann geht es leider nur durch Aktivität. Wenn sie sich nur auf die Matte da legen und massiert werden, dann passiert da auch nicht viel. Wenn die Schulter intakt werden will, dann muss die arbeiten, dann muss man selbst bewegen. Das kann einem niemand abnehmen. Und da kann man auch so ein bisschen sehen, was kann der Physiotherapeut, wie aktiv arbeitet der. Da kann viele gute Physiotherapeuten ungeheuer viel machen. Da würde ich mich eher dahin bewegen als zu einem Orthopäden. Aber wir sind natürlich dann so, ja, die schnelle Einsatztruppe, wenn es mal wirklich schnell gut werden soll, da kommen wir ins Spiel, und das macht auch richtig Spaß. Schulter ist ein tolles, also in dem Kontext ist ein tolles Thema. Schulter kriegen wir fast immer hin.
Das ist bei mir auch, also das ist das, was ich an Schulter mag. Was man auch sagen kann, also natürlich sich gerne Hilfe holen irgendwo bei euch, bei einem guten Therapeuten. Was sicherlich auch für viele funktionieren kann, schaut gerne mal die Schulterübungsvideos bei mir auf dem Channel an. Die sind alt. Also ich müsste jetzt lügen, wie alt, aber ich glaube, das waren so mit meine ersten Videos. Vielleicht drehe ich sie irgendwann mal neu. Aber die sind immer noch richtig. Und die Schulter braucht einfach dann viele Übungen, also 10, manchmal mehr, weil halt eben so viele Strukturen betroffen sind. Und bei diesen 10 zähle ich noch nicht mal die Grundübungen aller Aufrichtung mit dazu, die für mich absolut unabdingbar sind, wenn ich eine Schulter gesund kriegen möchte, weil ich eben aus dem Bauch, aus dem Zwerchfell, aus dem Becken und so die Spannung auch regulieren muss und wieder eine gute Aufrichtung kommen muss, dass eine Schulter funktionieren kann. Ne? Da kann man also wirklich einfach mal mit Übungen, bin ich mir ganz sicher, sehr viele Menschen da draußen haben allein mit diesen Übungsvideos da große Erfolge gehabt. Und sonst kann man eben sehr, sehr gut auch sich wo Hilfe holen. Und das ist auch ein Bereich, wo man eigentlich gänzlich ohne Geräte auskommt. Also
Türrahmen zum Beispiel.
Türrahmen, Sprossenband, Seil. Also ich lege sehr viel Wert auf die Rotationen in der Schulter, also so Arm hinter den Rücken, aber auch Außenrotation und so. Ne? Ganz spannend, was du vorhin gesagt hast. Das habe ich fast ein bisschen vergessen bei meiner Aufzählung. Tatsächlich Bizeps und Trizeps spielen gerade bei den trainierenden Menschen eine große Rolle. Ne? Weil wenn du halt Bizeps und Trizeps als Schlinge betrachtest, ne, ums Ellenbogengelenk, aber eben auch ums Schultergelenk. Bizeps wie auch Trizeps enden ja am Schulterblatt. Und wenn die eben viel Spannung haben, weil ich sehr viel Wert darauf lege, Bizeps, Trizeps zu trainieren, und einen dicken Ärmel habe, also nichts gegen dicken Ärmel, ja, finde ich super. Aber wenn ich das halt exzessiv mache, dann passiert dieses Reinschieben des Oberarmkopfes ins Gelenk teilweise dauerhaft. Und auch dafür brauche ich dann eben Übungen, die mir wieder Länge in Bizeps und Trizeps reinbringen. Und das findet ihr, wie gesagt, in den Übungen hoch und runter in den Videos. Das ist auch ein Bereich, der echt nicht ganz zu vernachlässigen ist. Also der Arm als solches. Ne? Also ja. die Ursachen, dass eine Schulter nicht perfekt funktioniert, können sehr vielseitig sein.
100%. Wir müssen natürlich immer differenzieren. Wir, ich, in der Paki-Klinik, wir sind natürlich therapeutisch tätig. Wir werden dann gerufen, wenn es knallt. Aber fast alle Probleme des Bewegungsapparates, inklusive Schulterschmerzen, sind vermeidbar, und durch ein sinnvolles Training kleinere Probleme in der Regel selbst gelöst werden und größere Probleme verhindert werden. Und da kann ich auch nur auf dich verweisen, dass du vielleicht nochmal diese Schulterübungen rauskramst.
Also was tatsächlich?
Ich habe da auch ein paar Ideen, was wir da zusammen machen können.
Gerne mal. Also wie gesagt, Übungen gibt es genug auf Video schon. Schaut da gerne mal rein. Ich hatte jetzt gerade witzigerweise mit dem Tim Budesheim, Profi-Bodybuilder, zwei Videos online. Schaut euch die auch mal gerne an, weil da ging es auch genau um das Thema. Und was ich gerade noch sagen wollte, da hat man halt noch große Mythen auch so in der Trainingswelt. Ne? Wir haben noch sehr oft diesen Gedanken, ich muss eine Schulter stabilisieren. Mhm. Das begegnet dir vielleicht auch oft. Wo ich halt ganz klar sage, wenn du die Mobilität in der Schulter nicht hast, die Funktion in der Schulter nicht hast, dann wirst du auch in irgendeiner sonderschwierigen Lage, sagen wir, olympisches Gewicht heben, Overhead Squat oder was auch immer, niemals eine Stabilität hinbekommen, wenn du nicht vorher die Mobilität hast. Ne?
Nein. Und Krafttraining erzeugt Beweglichkeit.
Kann schon also mal, dieses, also jetzt nehmen wir einen Overhead Squat, da brauchst du schon eine geile Beweglichkeit. Aber ich würde halt die Beweglichkeit gezielter trainieren, richtig, dass ich den Overhead Squat kann.
Korrekt.
Und was ich aber mehr meinte, ist jetzt so dieses Rotatoren-Manschetten-Kräftigungsübungen, diese Rotationsübungen, die immer noch gemacht werden und so, wo du halt noch mehr Spannung in Strukturen reinbringst, wie Rotatoren-Manschette, die bei so einem typischen Schulterpatienten eben schon krassen Hypertonus haben.
Definitiv.
Und da kämpfe ich eigentlich seit Jahren dagegen an, dass man eben nicht mit diesen, ich baller da noch mehr mit Kraft drauf, ich versuche das stabiler zu kriegen, also wie absurd, das ist das beweglichste Gelenk, ja, da muss ich an die Gefrierbox deines Vaters denken, das beweglichste Gelenk des Körpers versuche ich stabil zu bekommen. Das ist Quatsch.
Ja, ich denke, was auch ein ganz interessanter Ansatz ist, der im Training vollständig vernachlässigt wird, fast. Bewegungen funktionieren in Form von Muskelketten. Mhm. An einer Bewegung sind immer viele Muskeln beteiligt. Und eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das schwächste Glied ist nie der größte Muskel. Den größten Muskel spüren wir nur am meisten. So funktioniert unser Körper. Aber der limitierende Faktor ist der kleinste, schwächste Muskel in der Kette. Wenn die Schulter nicht richtig funktioniert und man versucht, da einfach noch mehr Gewichte drauf zu ballern, die meisten Top-Athleten sind irgendwo zwischen 99 und 99,5% ihrer physischen Leistungsfähigkeit. Wenn man allerdings die Funktion versteht und die kleinen Muskeln gezielt in Aktion bringt, dann können da nochmal Reserven freigesetzt werden, über die sind sich viele gar nicht bewusst.
Auf jeden Fall. Und ich will damit auch nicht sagen, dass Krafttraining schlecht ist oder so, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich bin zum Beispiel auch der Meinung, du kannst einen großen Brustmuskel haben, der trotzdem beweglich ist, aber ich muss dafür eben die richtigen Trainingsreize setzen.
Korrekt.
Fängt damit an, dass ich Full Range of Motion trainiere, also beim Bankdrücken eine große Vordehnung und dann aber auch, weil das reicht aus meiner Sicht nicht, große Diskussion immer, reicht nicht, sondern dann zusätzlich eben wirklich Beweglichkeit, Muskellängentraining in diesen Bereichen, um da geschmeidig zu bleiben. Ne? Und genauso, wenn ich eine Schulter trainiere, die von allen Seiten trainieren, also Zug von allen Richtungen, Drücken in alle Richtungen, möglichst vielseitig und dann eben die Beweglichkeit mit pflegen. Und was halt meistens passiert im Leistungssport, im Bodybuilding, im Freizeitsport, dass nur eben oft sehr einseitig trainiert wird und eben die Beweglichkeitskomponente völlig außer Acht gelassen wird. Und dann kriegt eine Schulter früher oder später ein Thema. Auch gerade bei den Menschen, die eigentlich was für sich tun. Und was auch aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Thema ist bei der Schulter. Wir haben heute diesen Alltag mit viel Sitzen. Das heißt, der Mensch, der heute klassisch in ein Fitnessstudio reinkommt, auch schon die Jüngeren, ne, hast du beim Rückenthema ja auch bestätigt, haben oft schon keine gute, gesunde Schulterfunktion mehr. Die Schultergürtel ist weit vorne, wir haben viel Spannung im Bauch, viel Spannung im Zwerchfell, viel Spannung in der Brustmuskulatur und so weiter. Gerade auch im Pectoralis Minor, also einem kleinen Brustmuskel, der uns den Schultergürtel nach vorne zieht. Wir haben oft Nackenprobleme, also viel Spannung im Nacken, was auch wieder auf die Schulter Einfluss hat. Und diese Menschen setzen wir dann einfach an irgendwelche Kraftgeräte ran, machen mit denen Schulterdrücken oder sowas. Die sind aber gar nicht in der Lage, das gesund zu machen, weil der Körper einfach schon von seiner Funktion so viel eingebüßt hat, dass diese Übung, die eigentlich gesund wäre, für diesen Menschen gerade kontraproduktiv ist. Und das ist das, wo wir immer versuchen, die letzten Jahre oder schon seit vielen Jahren, ihr ja auch, wirklich ein Umdenken hinzukriegen, dass man eben erstmal schaut, wie ist denn die Funktion dieses Menschen, der gerade reinkommt. Braucht er vielleicht erstmal ein bisschen Beweglichkeit? Braucht er vielleicht erstmal was Detonisierendes, Spannung rausnehmendes, bevor ich den dann wirklich in irgendwelche Powerkurse, irgendwelche Maschinen reinsetze, ne?
Ja, um hier noch
großer mal, Faktor. Ja.
Und hier ist tatsächlich ein Umdenken notwendig. Denn auch hier wird, wie so oft in diesem Kontext, Huhn und Ei miteinander verwechselt. Nämlich, wenn eine Bewegung nicht mehr da ist, warum ist die weg? Tut es weh, weil die Bewegung nicht mehr da ist? Oder ist die Bewegung nicht mehr da, weil es weh tut? Und in der Regel ist die klassische Betrachtungsweise so, weil es weh tut, funktioniert die Bewegung nicht mehr. Ja. Aber es ist andersrum, weil die Bewegung nicht mehr da ist, tut es weh. Und wenn ein Gelenk nicht bewegt wird, dann geht das kaputt. Und dann sieht man dann auch Veränderungen im MRT. Aber da sind auch wieder Huhn und Ei wieder falschrum aufgezogen. Weil die Funktion nicht mehr da ist, leidet das Gelenk. Und wenn man die Funktion wieder korrigiert, kann sich das Gelenk auch wieder regenerieren.
Und dann ist ja oft so, du machst bestimmte Bewegungen über Jahrzehnte nicht mehr, dann kommt die Anforderung, du renovierst dein Haus plötzlich und kommst jetzt auf die Idee, nach 20 Jahren im Büro sitzen, ich streiche meine Decke selber.
Ja, und dann benutze ich den Muskel zum ersten Mal seit 20 Jahren
wieder. Und klemme mir alles ein, weil alle Strukturen gar nicht mehr wissen, wie es geht. Und das ist auch so was ich super oft erlebt habe in der Praxis, ne? Also irgendwas wird gemacht und dann ist diese eine Tätigkeit schuld. Da musst du den Leuten erstmal klar machen, Moment, deine letzten 20 Lebensjahre und deine Lebensrealität, wie du gelebt hast, ist dafür verantwortlich. Und das, was du jetzt gemacht hast gestern mit dem Deckestreichen, das war der Auslöser, dass es jetzt wehtut, aber das ist nicht dein Problem, ne?
Richtig, dieser Spruch, use it or lose it, der gilt nicht für Massen, nicht nur für Masse, sondern auch für Funktion.
Für alles, genau. Und das ist halt bei Thema Schulter noch krasser oft als in anderen Bereichen oder noch eindrücklicher zu spüren, dass halt oft solche einmaligen Ereignisse das Problem dann wachrütteln und in den Vordergrund bringen. Und es geht dann oft auch nicht mehr einfach so schnell wieder weg, wenn da mal so ein Schleimbeutel entzündet ist oder so, ne, von deiner Streich-Action. Dann ist das äußerst unangenehm und auch eine ganze Weile unangenehm. Aber du kannst es eben lösen, wenn man betrachtet, was ist denn da die letzten 20 Jahre schiefgelaufen? Welche Bewegungseinschränkungen hast du dir sozusagen antrainiert, wenn man so will? Und wie löse ich die jetzt wieder auf? Und die kann ich eben wieder auflösen, wenn ich die Betrachtungsweise habe, wenn ich das Verständnis für den Körper habe, dann kann ich mit den richtigen Übungen das eben wieder auflösen.
Richtig, und das in der Regel erstaunlich schnell, erstaunlich effizient. Also wir brauchen für solche Schulterpatienten in der Regel ein paar Tage, ambulant oder stationär.
Ganz also selten, bei euch natürlich dann länger dauert. Bei euch natürlich eh immer krass, weil ihr halt dann die Leute so konstant bei euch habt und mehrmals täglich ran könnt und so. Das ist natürlich eh bei euch ein brutaler Beschleuniger. Aber ich würde selbst sagen, wenn jetzt jemand da die Übungen sich einfach nur aneignet über Videos oder sich von jemandem zeigen lässt und dann ein paar Wochen lang trainiert, dann hast du da auch schon Veränderungen.
Ja, ja, definitiv.
Also da passiert viel. Das Einzige, was manchmal ist, und da kommen natürlich die Therapeuten ins Spiel und so Einrichtungen wie ihr ins Spiel, manchmal kommst du, wenn Strukturen sehr fest sind, mit Übungen alleine nicht bei.
Nee.
Also da musst du manchmal eben manuell jemandem gewisse Strukturen lösen, sei es die Scaleni im Hals oder dann manchmal auch das Zwerchfell oder verschiedenste Bereiche, wo du mit Übungen, weil du so in deinem Bewegungsgefängnis gefangen bist, gar nicht selber da rankommst. Also deshalb, da muss da manchmal schon jemand reingreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ansonsten kannst du gerade bei Schultern mit Übungen wahnsinnig viel erreichen.
Ja, also allgemein. So ein allgemeingültiger Ratschlag ist, so viel wie möglich, so vielseitig wie möglich trainieren.
Mhm. Sowieso. Das ist immer ein guter Ratschlag. Es hört sich halt sehr abgedroschen an und sehr pauschal, aber es ist so, ne? Also
der Mensch lebt für die Bewegung.
Ich hatte morgen schon einen Podcast für einen Kunden von uns und dann wurde ich von so einem Radiomoderator gefragt, warum, weshalb das denn alles so ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie oder weißt du, da waren auch per Du, wir haben uns halt eine Welt geschaffen, in der Belastung nicht mehr da ist. Wir haben Rolltreppen, Rollstühle natürlich auch, aber die sind jetzt ein Sonderfall. Aber wir haben uns eine Welt geschaffen mit unseren Autos, mit all diesen Dingen, wo wir uns eigentlich kaum noch belasten müssen. Also wir haben, wie du es auch immer sagst, einseitige Bewegung und davon noch zu wenig. Und das ist einfach bei der Schulter auch so krass, wenn du einfach mal siehst, was eine Schulter kann, für was sie von der Natur konzipiert wurde und was der zivilisierte Mensch heute damit macht, nämlich nichts. Ne? Es geht ja so weit, ich hatte Patientinnen bei mir, die dann gesagt haben, ja, ich war beim Arzt wegen meinen Schulterschmerzen. Dann habe ich dem gesagt, beim Wäscheaufhängen tut's weh. Dann hat er zu mir gesagt, soll mir einen Trockner kaufen. Weil dann kann ich das ja da unten reinschieben. Ne? Das heißt, diese Vermeidungsstrategie und dann benutze es halt einfach nicht mehr, ist ja bei uns schon sehr gesellschaftlich angekommen, sage ich mal. Und damit wirst du halt nicht gesünder. Ne? Du machst halt dein Korsett immer enger, dein Bewegungsgefängnis immer enger und du bringst keine neue Funktion rein. Und wie du es gerade schön gesagt hast, wenn Bewegung länger nicht stattfindet irgendwo, dann kommt irgendwann der Schmerz. Würde ich aus meiner Erfahrung so unterschreiben. Ist in der Wissenschaft immer eine Riesendiskussion. Kriege ich gerade wieder live mit an der Hochschule, ne? Dass halt da einfach verschiedene Sichtweisen gibt. Aber meine Erfahrung über Jahre jetzt in der Therapie, im Coaching und so weiter, ist wirklich, wenn die Funktion nicht mehr stimmt, was ja das Gleiche ist, was du sagst, Bewegung findet nicht mehr statt, dann beginnt irgendwann der Schmerz. Und deshalb ist Schulter für mich wirklich etwas, also das als Appell da draußen, lasst euch bitte nicht zu schnell operieren. Der Körper kann da wahnsinnig gut selbstheilend agieren, wenn man ihm ein bisschen hilft. Und die Hilfe passiert halt eben über Übungen und im Idealfall noch mit Therapeuten, wie bei euch in der Klinik oder beim guten Physiotherapeuten, der mal manche Strukturen weich macht, der mal eine Gleitebene wieder gangbar macht, der mal da irgendwo reingreift, Dinge beschleunigt und dann kombiniert mit Übungen.
Ja, wobei es ist schon erstaunlich, wie viel man hinkriegt, wenn man einfach mal wieder gewisse Bewegungen macht.
Es ist Wahnsinn.
Immer wieder faszinierend.
In allen Bereichen. Und bei der Schulter halt ganz besonders. Vielleicht noch eine Sache, die hast du auch schon so ein bisschen angedeutet und dann habe ich gedacht, ist eigentlich auch spannend für die Leute. Weil das ja auch so ein riesen Irrglaube immer noch ist, meiner Meinung nach, das Thema Arthrose, ne? Was ja in der Schulter auch so eine große Rolle spielt oder Arthrose, zumindest in der Diagnostik eine große Rolle spielt. Aus meiner Sicht ist eine Arthrose im Schultergelenk nicht dramatisch, weil die Gelenkflächen nicht groß sind, die aufeinander arbeiten und allgemein eine Arthrose nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird.
Also ich denke.
Aber das Wichtigste ist mal zu sagen, warum entsteht die denn überhaupt?
Also ich glaube,
ganz gerne du, ich sabbel schon wieder viel.
Arthrose ist ein spannendes Thema, wo wir eigentlich auch schon wieder ein Fass aufmachen. Dass,
dann machen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge dazu.
Fragen Sie doch mal ganz frech, wenn Sie mit einer Arthrose-Diagnose beim Arzt konfrontiert werden, fragen Sie ihn nochmal ganz frech, wie entsteht denn eine Arthrose, beziehungsweise wie funktioniert eigentlich der Knorpelstoffwechsel? In der Regel wird einem gesagt, Arthrose ist eine Verschleißerkrankung.
Überbelastung.
Oder Überbelastung. Wobei, wenn man die Patienten mit Arthrose sieht, sind die häufig nicht überbelastet.
Überbelastung von Gelenken ist jetzt nicht unser vordergründiges gesellschaftliches Problem. Ich sage nur Rolltreppe.
Ja. Der menschliche Körper ist auf zellularer Ebene unter 2 Jahren alt. Ich müsste jetzt nachschlagen, wie alt die ältesten Zellen im menschlichen Körper werden.
Ich glaube, Zähne sind 7 Jahre oder so. Das sind, glaube ich, die langsamsten. Ich will jetzt auch nichts falsch sagen. Da können uns die Hater jetzt nachher draußen fertig machen, kann uns grillen.
Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, eine Knorpelzelle wird keine 50, 80 oder 100 Jahre alt. Auch eine Knorpelzelle unterliegt einem permanenten Stoffwechselprozess und das lernt man auch im Medizinstudium. Der Knorpelstoffwechsel ist allerdings nicht über unseren Blutkreislauf gewährleistet, wie das in der Regel funktionieren kann. So eine Knorpelzelle kennt man, wenn man kein Vegetarier ist, am besten aus dem Alltag vom Brathähnchen, vom Hähnchenschlegel. Das ist das weiße Material zwischen den Knochen, das man nicht essen mag, weil es nicht schmeckt und von der Textur recht hart ist.
Sag das mal einem Chinesen. Die freuen sich darüber.
Ja, wie dem auch sei. Knorpel ist schneeweiß, weil er nicht durchblutet ist. Der Knorpelstoffwechsel ist gekoppelt an die Bewegung des Gelenkes. Wenn wir ein Gelenk durchbewegen, wird in einer Drehgleitbewegung der Knorpel einmal wie so ein Spülschwamm durchgewalkt.
Ausgequetscht.
Richtig. Und dabei funktioniert die Bewegung auf einem Flüssigkeitsfilm reibungslos wie ein Schlittschuh auf dem Eis. Wenn jetzt die muskuläre Funktion sich verändert hat, aus in der Regel Degenerationsgründen, manchmal auch wegen Unfällen, dann kann natürlich auch diese Bewegung des Knorpels, dieses Durchwalken des Knorpels nicht mehr richtig funktionieren. Wenn jetzt die Bewegung vom Gelenk nicht mehr gegeben ist, kann auch der Knorpelstoffwechsel nicht mehr richtig stattfinden. Und dann wird er eingestellt. Und dann vergeht ein Zeitraum X und dann werden die Knorpelzellen abgebaut, weil sie das Ende ihrer Lebensperiode erreicht haben und eben keine neuen Zellen aufgebaut. Und so wird das Knorpelmaterial dann weniger, was man im bildgebenden Verfahren dann als Knorpelschwund feststellt, was dann letzten Endes die Arthrose-Diagnose ist. Bei uns im Haus sagen wir, Arthrose ist keine Verschleißerkrankung. Wenn man überhaupt dieses Automobilmodell als Vergleich nehmen will, ist es ein Standschaden. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie Ihr Auto nur in den ersten zwei Gängen fahren, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn nach 2, 3, 4, 5 Jahren der dritte, vierte, fünfte nicht mehr so funktioniert, wie Sie das gerne hätten. Wenn man jetzt allerdings die Bewegung des Gelenkes wiederherstellt, dann geht der Schmerz weg. Und mein Vater hat immer die Hypothese gehabt, dass der Knorpel sich dann auch wieder regeneriert. Und ich neige dazu, der Hypothese meines Vaters zuzustimmen, denn wir haben immer wieder Geschichten von Patienten, jüngeren Patienten, die aufgrund von Verletzungen, in der Regel Sportlern, mit einer Arthrose-Diagnose in jungen Jahren zu uns kamen und dann später nochmal zu uns kamen wegen anderen Problemen und dann von dieser Arthrose-Diagnose nichts mehr übrig war. Da hat man im bildgebenden Verfahren keine Arthrose mehr feststellen können. Was dazu führt, dass ich dazu neige, der Hypothese meines Vaters zuzustimmen, dass die Arthrose prinzipiell sich zurückbilden kann. Das ist allerdings nicht der Stand der Wissenschaft. Der Stand der Wissenschaft sagt, Arthrose ist unumkehrbar mit den gegenwärtigen Möglichkeiten. Die Stammzellentherapie ist da vielleicht ganz vielversprechend, aber ich tendiere dazu, meinem Vater zu glauben und würde das gerne auch eines Tages mal wissenschaftlich besser untersuchen in Form von einer vernünftigen Studie, aber soweit sind wir leider gegenwärtig noch nicht.
Also die Hypothese, dass Knorpel wirklich nachwächst, bin ich kritisch, aber was ich auf jeden Fall bestätige, genauso wie du sagst, wir haben einfach kein Knorpel, kein totes Gewebe, was verschleißen kann, sondern wir haben diesen Stoffwechsel eben, wie du sagst, ständig da, diesen Wiederaufbau ständig da und der kann aber nur stattfinden, wenn ich ein Gelenk in all seinen Möglichkeiten immer auch bewege. Das sehe ich ganz genauso. Und wenn ich das nicht tue, verhungert der Knorpel und wird abbauen. Und was ich auf jeden Fall bestätigen kann an der Hypothese von deinem Vater, ist die, dass wir einen ganz, ganz großen Teil dieser betroffenen Menschen trotz der Gelenkschädigung auf jeden Fall schmerzfrei kriegen.
Richtig.
Also und deutlich Schmerzen reduzieren auf jeden Fall. Und dann ist mir fast schon egal, ob der Knorpel wieder aufbaut oder nicht. Weil Fakt ist halt, ich kriege die Leute wieder in eine Lebensqualität rein und in eine gesunde Funktion rein. Und dann ist mir eigentlich fast schon egal, wie es in dem Gelenk aussieht, wo wir da bei der bildgebenden Diagnostik sind, sondern ich bin einfach froh darüber, dass es funktioniert und noch lange original bleiben kann. Ne? Und
ja, ich würde sogar einen Schritt weitergehen und das fast rausnehmen. Mir ist es total egal, wie das Gelenk von innen aussieht. Das sieht ja eh genau. Keiner, wenn der Patient keinen Schmerz und keine Bewegungseinschränkung.
Genau. Und leistungsfähig ist. Ja.
Und in dem Kontext ist es mir auch egal, ob die Hypothese meines Vaters stimmt oder nicht stimmt. Denn letzten Endes will ein Mensch frei von Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sein bis zum Ende seiner Tage. Und bei uns in der Klinik, Arthrose ist wahrscheinlich das häufigste Krankheitsbild oder die häufigste Diagnose unserer Patienten. Und wir kriegen die meisten Arthrose-Patienten vollkommen wurscht, welches Gelenk, schmerzfrei. Und an der Arthrose ändern wir gar nichts. Die war davor da, die ist danach da.
Genau. Und auch hier ist ja wieder spannend, um das vielleicht mal noch abzuschließen für die Leute draußen. Du hast super oft jemanden, das klassische Beispiel, wir waren wandern, dann sind wir 10 Kilometer bergab gelaufen, mein Knie hat mir wehgetan, ich bin zum Arzt, der hat ein Bild gemacht, Arthrose 3. Grades oder 4. Grades. Da sage ich, naja, die Arthrose war auch schon vor der Wanderung
richtig,
da.
Ja.
Die ist nicht von einmal bergab laufen gekommen. Aber jetzt tut's halt weh. Und wenn ich das Knie wieder in den Zustand bringe, spannungsmäßig, muskulär, funktionsmäßig vor der Wanderung, ist die Chance groß, dass es wieder genauso wenig weh tut wie vor der Wanderung. Ne? Sondern hat einfach, keine Ahnung, ein Rectus femoris sich gemeldet, ein Gastrocnemius zugemacht, ein Popliteus, I don't know, irgendeiner der Muskeln rund ums Knie hat gesagt, 10 Kilometer bergab laufen finde ich scheiße. Und dann kommt halt ein Schmerz, aber das hat jetzt mal grundsätzlich mit dem, wie es im Gelenk aussieht, halt nichts zu tun.
Ne? Nö, und wenn man dann das Gelenk austauscht, dann hat man auch nicht so super viel gewonnen. Und
tut
dann
halt ist
mit Wandern
weh,
halt auch vorbei
da.
Meistens.
Genau, oft auch, ja. Und auch da wieder bin ich gar kein Hardliner. Ich glaube, dass es manchmal Indikationen gibt, wo eine totale Endoprothetik Sinn macht. Aber auch da könnte man mit Eigeninitiative oft das lange, lange rauszögern.
Ja, ich bin da auch kein Hardliner. Mein Vater war es, ich bin es nicht. Ich denke, eine Prothese kann sinnvoll sein, aber sie sollte im Werkzeugköfferle die letzte Maßnahme sein.
Genau.
Und häufig ist es gerade andersrum, häufig ist es die erste Maßnahme.
Um das jetzt auch wieder zurück die Kurve zu kriegen zum Thema Schulter, wo wir ja heute uns drum unterhalten wollten, da sehe ich auch gerade vielleicht ein bisschen die gleiche Geschichte, die du vorhin mal gesagt hast mit dem Knie. Ich sehe jetzt auch gerade, obwohl ich nicht so viel in der Praxis bin, viele totale Endoprothetiken an der Schulter.
Mm.
Das heißt, durch diese, vielleicht auch durch die Datenlage, dass man weiß, Impingement-OPs bringen nicht viel, greift man jetzt öfter dann wohl zur Schulter-Tap, weil das sehe ich schon auch viel gerade und die sind ein Ticken besser geworden als früher, aber immer noch katastrophal. Von der Funktion her, ne? Also wirklich katastrophal.
Ja, ich will jetzt auch
kein, in meinem Verständnis von Körper.
Ich will jetzt auch kein Riesenfass aufmachen, aber wir haben ein großes Problem, dass wir ein asymmetrisches Entlohnungssystem in der Medizin haben, was dazu führt, dass Krankenhäuser von Operationen finanziell abhängig sind. Gerade Radiologie und Orthopädie sind die Cash-Cows in der Medizin. Und da werden, glaube ich, sehr viele Operationen aus pekuniären Gründen gemacht, aus finanziellen Gründen, um die Türen überhaupt offen zu halten. Die Finanzierungsstruktur unserer Krankenhäuser ist ja katastrophal. 80% unserer öffentlichen Krankenhäuser sind nicht kapitaldienstfähig. Wolf, du bist Geschäftsführer. Boah. Was wäre los, wenn du nicht mehr kapitaldienstfähig wärst?
Ja, muss ich schon lange auf dem Amt gewesen sein, sonst hätte ich ein privates Problem.
Richtig. Und da wird ganz viel operiert, um die Türen offen zu halten. Wir bräuchten da wirklich eine große Reform. Das hat ja auch unsere Regierung versucht, aber nicht in der Form hingekriegt, weil es, glaube ich, versucht wurde, mit der heißen Nadel zu stricken. Und so eine große Reform kriegt man, glaube ich, nicht in einer Legislaturperiode hin. Da müssten unsere Parteien sich ein bisschen zusammenraufen. Ich glaube auch, dass Gesundheitspolitik kein gutes Wahlkampfthema ist, um aufeinander loszugehen. Da sollte man überparteilich handeln und diese Reformen über mehr als eine Legislaturperiode seriös aufziehen. Ich denke, wenn man das machen würde, ist vielleicht auch ein Aufruf an unsere Politiker, die ja gerade im Wahlkampf sind, da vielleicht mal einen Schritt hinter das Ego zu treten und dann die Bürger wieder mehr zu denken. Hier brauchen wir wirklich Veränderungen, um langfristig besser für die Bürger zu sein und damit auch gleichzeitig die Kosten zu senken. Eine bewegungsorientierte Therapie ist viel, 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 viel billiger als Operationen, viel nachhaltiger. Und damit könnte man wieder mehr Ressourcen freischaufeln für die Menschen, die es wirklich brauchen.
Definitiv würde ich so absolut bestätigen. Was man allerdings dazu sagen muss, dass natürlich dafür eine Bevölkerung nötig ist, die auch bereit ist, etwas dafür zu tun. Ne? Weil natürlich ist oft auch, wir schimpfen hier ja öfter mal auch über die Chirurgen, Orthopäden, sonst irgendwas. Aber man muss natürlich auch der Fairness halber sagen, dass sehr viele Patienten bei denen sitzen, die sagen, operier mich.
Ja.
ich will die schnelle Lösung, ich will nicht trainieren, ich will nichts machen. Ne? Also da darf natürlich auch ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden an der Stelle.
Ja, in der Tat.
Ja, weil das eine ist natürlich immer, dass man sagt, das System muss es regeln. Und ich bin bei dir, in den Krankenhäusern haben wir unsere Missstände, die katastrophal sind und die auch wirklich für alle Menschen ein Problem sind, auch die, für die, die was für sich tun. Aber es würde sich auch schon ganz, ganz viel zum Positiven ändern, wenn viel mehr Menschen bereit wären, auch präventiv Eigeninitiative zu ergreifen.
Ja, definitiv. Bewegung, Bewegung, Bewegung haben wir ja schon mehrfach festgehalten. Geht raus, bewegt euch so vielseitig wie möglich, so natürlich wie möglich. Bewegung ist gut für alles.
Ja. Zusammenfassung für die Schulter, bevor wir hier rausgehen. Nicht operieren, nicht zu schnell jedenfalls.
Präventiv sollte, was machen.
Sollte das letzte Ding sein, präventiv vielseitig bewegen. Vielleicht auch mal das so als Hinweis, Kleinigkeiten im Alltag, also dass ich halt eben nicht unbedingt, so wie wir zwei jetzt gerade hier beim Podcast aufnehmen, nur sitze, sondern können ja auch mal Kleinigkeiten schon sein, im Stehen mal arbeiten, eben vielseitig irgendwie versuchen, auch andere Positionen einzunehmen und dann in der Freizeit viel bewegen. Und ich bin immer gar nicht so, also klar, bewegen ist gut und wichtig, aber ich bin wirklich auch ganz klar ein Freund davon, bewegen und Training zu differenzieren.
Schwimmen ist super für die Schulter zum Beispiel.
Ja, also wenn du schwimmst wie ich nicht, aber wenn es einer kann und kraulen kann, mit Sicherheit gut, aber wirklich halt auch gezielt trainieren. Warum hacke ich so auf dem Training rum? Training bedeutet halt einen gezielten Prozess. Ne? Man steigert sich, man hält bestimmte Parameter ein, man verfolgt wirklich ein klares Ziel und das ist schon ein großer Unterschied zum unspezifischen Bewegen. Und da kann ich eben bei der Schulter wahnsinnig viel machen. Schaut euch gerne die Videos dazu an. Gibt ältere wie neuere, schaut einfach mal durch und probiert es mal aus, geht ran. Und dann werdet ihr sehen, dass die Schulter davon sehr, sehr profitiert. Und ansonsten würde ich sagen, ja, schreibt uns mal ein Feedback drunter, ob ihr damit was anfangen könnt oder ob wir zwei zu fachlich sind. Ist gar nicht so einfach im Podcast, solche komplexen Themen abzuhandeln. Und schaut aber gerne auf dem Channel alles an zur Schulter. Auch zur Arthrose habe ich schon mal vor Jahren Videos gemacht, auch mit einem Schweinegelenk tatsächlich damals, inspiriert von deinem Vater tatsächlich. Also guckt euch das mal alles an und glaubt nicht alles pauschal, was irgendwie gesagt wird. Und leider muss ich sagen, Wolfgang, ich glaube, wenn du wirklich die Frage beim Arzt stellst, warum kriege ich eine Arthrose, dann wird der typische Arzt leider immer noch diese Überbelastung und Verschleiß nennen. Ich mache mir immer mal den Spaß, es zu googeln, könnt ihr auch mal gern machen. Wenn du es googelst, kommt leider meistens auch immer noch klassisch Überbelastung, Verschleiß und sowas. Einfach physiologisch gesehen, biologisch gesehen nicht richtig ist.
Ja, diese Überbelastung. Ursache Nummer eins für Hexenschuss ist Spülmaschine einräumen und ausräumen.
Das ist aber nicht die Spülmaschine schuld.
Nee, und so hatte ich meine Patientin, die auch gesagt hat, ja, der Arzt hat gesagt, ich habe mich überlastet beim Spülmaschine einräumen. Ich sie gefragt, was haben Sie denn für Teller? Wie schwer sind die denn? Das ist so ein simpler Begriff, der einen komplexen Sachverhalt übersimplifiziert.
So, und ganz viele Ärzte würden dir halt sagen, bau die Spülmaschine höher ein, dass du die aufrecht einräumen kannst. Aber das löst das körperliche Problem nicht. Aber wir wollen jetzt nicht abdriften zu Hexenschuss. Ja. Rücken hatten wir schon einen Podcast gemacht, hört da gerne nochmal rein. Und noch mein Appell an euch, also wirklich gerne mal kommentieren, aber auch vor allem abonnieren. Wir kriegen immer wieder mit, dass hier viele Leute reinschauen, aber nicht Abonnenten sind. Würdet ihr uns sehr unterstützen und helfen, dass der Kanal ein bisschen wachsen kann. Und wir machen bald wieder Wolf und Wolf. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt gerne mal rein, welche Themen wir noch bearbeiten sollen. Und ich freue mich immer wieder, wenn du da bist, Wolfgang.
Ich auch. Vielen Dank, dass du da bist. Auch sehr neugierig, was euch noch interessiert.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Ciao.